Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Gemeinde, in diesen Zeiten wird viel an unsere Vernunft appelliert. Seid vernünftig, tragt Masken. Seid vernünftig, reduziert eure Kontakte aufs absolut Notwendige. Seid vernünftig, haltet Abstand. Manche Anordnungen halten manche Menschen nicht für vernünftig. Kann vorkommen. Vom französischen Literaturnobelpreisträger Anatole France wird das Zitat überliefert: Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln. Der heutige Predigttext aus Römer 12, Vers 1 bis 8 sagt uns in einer anderen Beziehung, was vernünftig ist. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Apostel Paulus, der diesen Abschnitt geschrieben hat, verbindet hier Barmherzigkeit und Ermahnung. Er nimmt die Barmherzigkeit Gottes als Grundlage seiner Ermahnung. Von der Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters spricht ja auch unsere Jahreslosung, die wir am Antependium an der Kanzel sehen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir haben am 1. Januar schon etwas dazu gehört und ich nehme an, dass wir während des Jahres an verschiedenen Stellen das auch noch thematisieren werden. Also führe ich das hier jetzt nicht weiter aus. Bei anderer Zeichensetzung kann man auch lesen, dass wir durch die Barmherzigkeit Gottes Brüder und Schwestern sind. Und in diese geschwisterliche Verbundenheit spricht Paulus seine Ermahnung. Wir sollen unseren Leib hingeben als ein Opfer. Nächste Folie bitte. Es geht nicht um eine Leibfeindlichkeit oder ein Martyrium. Opfer ist uns eigentlich nicht mehr so geläufig. Es geht gar nicht um Tod, sondern um ein lebendiges Opfer. Das ist etwas ganz anderes, als was die Briefempfänger aus ihrem Erfahrungsbereich gewohnt waren. Das waren ja Heiden, also nicht Juden, die von den Opfern Israels im Alten Testament keine Ahnung hatten, sondern die eher Opfer aus ihren heidnischen Kulten kannten, wem sie da auch immer dienten. Gemeinsam ist diesen Opferverständnis, dass das Opfer im Allgemeinen die Opferzeremonie nicht überlebt hat. Egal also, ob jüdisch oder heidnisch, das Opfer gehörte nicht mehr dem Opfernden, sondern war der Verehrung der Gottheit geweiht. Wir kennen Opfer heute eigentlich kaum noch. Eventuell wird mal von Kollekte als Opfer gesprochen. Und dann ist auch klar, wenn ich das Geld weggebe, habe ich es nicht mehr zu meiner Verfügung. An diesen Gedanken des Opfers, dieses Hingebens, knüpft Paulus an. Als Opfer bist du nicht mehr unter deiner eigenen Verfügung, sondern zur Ehre Gottes da. Dieses Opfer ist lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Ein lebendiges Opfer gilt täglich, ist nicht nur einmal in der Vergangenheit geopfert worden. Und heilig ist das, was ausschließlich Gott zur Verfügung steht. Und dann soll es vollkommen sein. Vollkommen, ganz und gar, ohne Abstriche, ohne Vorbehalte. Und diese Haltung ist für Paulus vernünftiger Gottesdienst. Was sagt die Bibel über Gottesdienst? Die Gestaltung unserer Zusammenkünfte, die wir Gottesdienst nennen, ist uns in der Bibel nicht vorgegeben. Wir sind es aus Tradition so gewohnt, sie so zu feiern, und das ist erstmal wertfrei. Das ist weder gut noch schlecht. Es taugt nicht zur Beurteilung, ob richtig oder falsch, vernünftig oder unvernünftig. Wenn ich das richtig verstehe, ist in der Bibel wenig darüber ausgesagt, wie Gottesdienst zu feiern wäre. Zum Beispiel im Alten Testament die wunderschönen Psalmen Davids, die sich auf das Haus Gottes beziehen, die wurden geschrieben, bevor der Tempel gebaut wurde. Der Tempel wurde erst unter seinem Nachfolger Salomo gebaut. Und es ist eigentlich unklar, ob und in welcher Weise diese Psalmen dann im Gottesdienst eingesetzt wurden. Die Juden feiern und feierten nach meinem Verständnis auch nicht so Gottesdienste, wie wir das kennen. Man kam zum Tempel, zum Gebet und Opfer, man feierte die Feste, man versammelte sich in der neutestamentlichen Zeit in der Synagoge zum Vorlesen und eventuell Auslegen der Schriften. Und das lief meist in einer traditionell überlieferten Weise ab. Und so detailliert die Stiftshütte und der Tempel baulich beschrieben werden, so wenig konkrete Anweisungen für tägliche oder wöchentliche Treffen finden wir. Paulus spricht vom Opfer des Leibes, man könnte auch Hingabe sagen, als vernünftigem Gottesdienst. Im Englischen, in der NIV, wird es mit True and Proper Worship übersetzt. Und Worship wird wiederum auch mit Anbetung rückübersetzt. Also die oben beschriebene Einstellung macht Gottesdienst, Anbetung, unabhängig von Gebäuden und äußeren Formen. Dieser vernünftige Gottesdienst ist überall und jederzeit möglich. Das macht Mut und befähigt uns auch zu schweren Zeiten der Verfolgung oder auch nur den aktuellen Einschränkungen wegen eines Virus. Trotzdem haben wir Gottesdienst. Trotzdem leben wir Gottesdienst. Paulus fügt eine Ermahnung an: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Es kann sein, dass unvernünftiger Gottesdienst da anfängt, wo man sich der Welt gleichstellt. Ein anderer Apostel, Johannes, schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 15 bis 17 eindrücklich: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen des Herrn tut, bleibt in Ewigkeit. Wir stellen uns der Welt gleich, wenn wir Maßstäbe und Werte übernehmen, die Gottes Wort entgegenstehen, wo wir uns an unsere Umgebung anpassen. Das kann sich auf Einstellungen zu Beginn und Gestaltung von Ehe und Sexualität beziehen oder auf Prioritätensetzung für Karriere und Freizeit oder in Bezug auf Ehrlichkeit bei Geschäften oder im Umgang mit Ämtern. Verträgt sich zum Beispiel das Motto "Hauptsache ihr habt Spaß" oder "Das tun doch alle" mit einem Leben zur Ehre Gottes? Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, empfiehlt Paulus, uns durch Erneuerung unseres Sinnes zu ändern. Der erneuerte Sinn ist fähig, zu prüfen und zu erkennen, was der Wille Gottes ist, wie wir auf der nächsten Folie sehen können. Erst mit der Erneuerung sind wir dazu fähig. Wer nicht im Sinn erneuert ist, dem gelingt das nicht. Wie ich das verstehe, ist das eine Sache, die täglich neu eingeübt werden muss. Man ist nicht von heute auf morgen und für immer so. Gut, dass wir also so ein tägliches, lebendiges Opfer sind. Den Willen Gottes erkennen, wie soll das gehen? Es werden drei Kriterien bzw. Eigenschaften genannt, die wir schon hier auf der Folie sehen. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Man kann also fragen, ist das, was ich vorhabe, gut und dient es zum Guten? Ist es wirklich gut oder nur okay? Ist es Gott wohlgefällig und dient es oder nehme ich einfach nur mal an, dass er nichts dagegen hat? Ist es vollkommen? Dient es zur Vollkommenheit? Bringt es die Gemeinde, die Geschwister zur Vollkommenheit? Wenn diese Kriterien auf das zutreffen, was du vorhast, kannst du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es dem Willen Gottes entspricht. Wenn es bei einem oder mehreren Punkten nicht so klar ist, solltest du besser nochmal weiter prüfen und es gegebenenfalls sein lassen. Ich bin mir allerdings im Klaren, dass besonders die Beurteilung von Punkt 3 ziemlich schwer ist. Im Text geht es weiter und ich lese die folgenden Verse 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand und mehr von sich halte, als sich gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Und denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn, wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit tut, tue es mit Freude. Das Denn am Anfang von Vers 3 stellt einen Zusammenhang zum vorigen Vers her. Um was ging es da? Wir sollten uns nicht der Welt gleichstellen und den Willen Gottes erkennen. Es geht also um den rechten Blick auf die Welt, auf Gott und auf mich selbst. Jeder der Briefempfänger soll nicht mehr von sich halten, als sich gebührt, soll maßvoll sein, sich nicht überschätzen. Und ich denke, aus diesem Grund teilt Gott einem jeden das Maß des Glaubens zu. In 1. Korinther 12, Vers 11 heißt es vom Geist Gottes, dass er die Gaben jedem zuteilt, wie er will. Gibt es also Unterschiede im Glauben? Nach diesem Vers schon. Und das scheint auch in Ordnung zu sein. Ist es demnach Gottes Schuld, wenn ich nicht glauben kann? Hat er mir zu wenig zugeteilt? Sein Fehler? Das denke ich wiederum nicht. Es geht hier um den Glauben in der Nachfolge Jesu, um die Schritte nach dem zum Glauben kommen oder wie wir sagen, eine Entscheidung für Jesus. Dieser Startschuss im Glauben hat für mich mehr mit einer Willensentscheidung, mit einem Überzeugtwerden zu tun. Hier in diesen Versen ist, wenn vom Glauben die Rede ist, geht es mehr um den täglichen Glauben, das Vertrauen auf ihn, ihm zuzutrauen und zuzulassen, dass er in meinem Alltag wirken kann. Und das ist ein Glaube, der gemehrt werden kann. Die Jünger bitten Jesus, Herr, mehre uns den Glauben. Der Vater des mondsüchtigen Knaben schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das hatten wir als Jahreslosung letztes Jahr. Unser Verständnis von großem und kleinem Glauben wird ad absurdum geführt, wenn Jesus einem Glauben von Senfkorngröße schon Veränderungen in der Geographie und Geologie zutraut, indem er Berge versetzt. An dem gemessen ist mein eigener Glaube wohl eher mikroskopisch oder homöopathisch. Andererseits veranschaulicht das die Macht, die schon ein kleiner Glaube hat. Ist das nicht wunderbar? Der Unterschied zwischen großen und kleinen Glauben ist mit unseren Sinnen anscheinend überhaupt nicht mehr messbar. Vielleicht soll die Unterscheidung dann gar nicht unsere Sache sein? Und ist diese Einsicht die Besonnenheit, zu der uns der Text ermutigt? Paulus leitet dann in den folgenden Versen zu dem über, zu was uns die geänderte Gesinnung befähigen möchte. Als Nachfolger Jesu sind wir wie Glieder an einem Leib. Es ist ein Leib, viele Glieder. Eine Parallelstelle dazu ist 1. Korinther 12, Vers 12 bis 20 bzw. bis 31. Alle, die Jesus nachfolgen, alle, die Gottes Geist leitet, sind Kinder Gottes, wie wir im Wochenspruch gehört haben. Es gibt also nicht einen sagen wir, evangelischen und katholischen Leib Jesu, sondern beide gehören mit allen Nachfolgern Jesu über alle Denominationen und Völker- und Ländergrenzen hinweg zu dem einen Leib. Egal, ob wir uns als rechte oder linke Hand oder rechte und linke Pobacke verstehen wollen. Nicht jedes Glied oder Organ ist sichtbar, aber alle sind voneinander abhängig und funktionieren nur gemeinsam. Wenn ein Glied krank ist und seine Funktion nicht erfüllt, leiden alle mit. Das göttliche Bild von Kirche ist ein Organismus, nicht eine Organisation. Ein anderes ist eine Baustelle und ein Tempel. Es geht um Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit, nicht um Hierarchie. Um dem gerecht zu werden, haben die Glieder mancherlei Gaben. Es sind Gaben aus Gnade. Gott teilt einem jeden zu, wie er ihn gebrauchen möchte. Die Gaben gibt es nicht als Prämie. Die Unterschiede in Gabe und Maß werden vom Ziel her bestimmt, nicht vom Empfänger. In 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es am Schluss, jedem ist das Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Wir können auch annehmen, dass Gott nicht nur die Gaben zuteilt, sondern auch das Maß desselben. Ich verstehe das auch nicht so sozusagen binär, also man bekommt eine Gabe oder bekommt sie nicht, ganz oder gar nicht, sondern dass es Abstufungen gibt, dem Glauben gemäß. Und das schließt dann auch Veränderungen infolge wachsenden Glaubens mit ein. Zusammengefasst ermutigen diese Verse zum Gebrauch der Gaben zur Erbauung der Gemeinde. Sie sind Gabe und Entfaltung unseres dreieinigen Gottes. Das sollte nicht auf Amtsträger allein beschränkt sein und auch diese müssen nicht über alle Gaben in Fülle verfügen. Ich muss an der Stelle sagen, dass es für mich etwas Besonderes ist, als Cornelia mich fragte, ob ich bereit wäre, an diesem Sonntag zu predigen. Und dann ist sie noch eingesprungen, als im Musikteam eine Lücke sich auftat. Ich finde das ja sehr bewegend für mich. Es ist auch nicht auf unsere gottesdienstlichen Versammlungen beschränkt, diese Gaben anzuwenden, sondern es kann meiner Meinung nach auch prophetische Rede in einem persönlichen Gespräch geben, Lehre mit EH in Hauskreisen und in Backbone, Ermahnung und Trost in Gebetstreffen oder in den Gesprächen nach dem Gottesdienst. Zur Vertiefung führt Paulus einige Gaben und Dienste im Besonderen an. Prophetische Rede habe ich schon gestreift. Ein Prophet redet im Auftrag Gottes. Er erinnert an Worte und Verheißungen Gottes. Er deckt Verirrungen auf. Das sehen wir besonders bei den frühen Propheten wie Elia und Elisa. Manchmal offenbart Gott den Propheten auch Dinge in der Zukunft. Das sehen wir bei den späteren großen und kleinen Propheten wie Jesaja, Micha oder Daniel, um nur einige zu nennen. Der Prophet spricht diese Dinge im Auftrag Gottes aus und kennt meist die Anwendung und die Erfüllung noch nicht. Auch im Neuen Testament lesen wir von prophetisch begabten Männern und Frauen. Je nach Übersetzung wird für dieses Amt bzw. Gabe auch der Ausdruck Weissagung, Weisheitsrede oder Wort der Weisheit verwendet. Von daher sehe ich diesen Dienst in allen Arten von Verkündigung von Gottes Wort. In Vers 7 spricht Paulus von Ämtern, die ordentlich versehen werden sollen. Im Neuen Testament werden in verschiedenen Stellen Ämter genannt, deren Aufgaben und Dienste sich manchmal auch überschneiden. Es ist von Ältesten oder Aufsehern die Rede, zum Beispiel in Titus 1, Vers 5 bis 9. Es werden Diakone erwähnt und in 1. Timotheus 3, Vers 8 bis 13 auch ganz besonders deren Frauen. Evangelisten, Hirten und Lehrer in Epheser 4, Vers 11. Apostel, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte in 1. Korinther 12, Vers 28. Zu letzterem Themenbereich hatten wir in der Vergangenheit schon einiges gehört, wie auf einer Gemeindefreizeit, daher will ich das hier nicht erneut aufrollen. Dann wird Lehre genannt, wieder mit EH. Die Elberfelder übersetzt, es bleibe der da lehrt in der Lehre. Ich finde es wichtig und richtig, dass man als geistlicher Lehrer sich auch wiederum selbst lehren lässt und sich nicht darüber stellt. Und in ähnlicher Weise verstehe ich auch die Ermahnung und Trost in beide Richtungen, sowohl gebend als auch empfangend. Geben mit lauterem Sinn, ohne Hintergedanken oder Zweifel. Ich freue mich darüber, wie freigebig die Gemeinde jetzt bei dieser Weihnachtsaktion war. Nur so als kleine Anmerkung. Leiten mit Eifer. Ich denke, Leitungsamt ist schwierig und manchmal auch ermüdend. Ich denke, dass alle, die im KV sind, davon ein Lied singen können. Aber es fordert uns dazu auf. Und zum Schluss, Barmherzigkeit mit Freude auszuüben. Dann schließt sich der Kreis. Am Anfang hatten wir die Ermahnung durch die Barmherzigkeit Gottes. Hier heißt es Barmherzigkeit mit Freude ausüben. Und wir haben wieder den Bezug zur Jahreslosung, die uns in besonderer Weise zur Barmherzigkeit auffordert. Und ich denke, dass da bei uns durchaus auch noch Luft nach oben ist. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt im kommenden Jahr auch für uns buchstabieren. Diese ganzen Gaben und Dienste haben als Ziel die Erbauung der Gemeinde oder im Bild des Körpers ein gesundes Wachstum und Gedeihen. Die Voraussetzungen finden wir in den ersten Versen unseres Abschnittes. Hingabe, Gottes Willen mit erneuertem Sinn suchen, Demut und ein Leben im Glauben, wie Gott ihn zuweist. Und das finde ich sehr vernünftig. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.